Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 45. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Dieses Mal ist Sven Korndörfer unser Gast. Ich habe ihn jahrelang umwerben müssen, bis er endlich zugesagt hat, denn er ist ja Gründer der Wertekommission. Aber er ist auch einer der erfahrensten Kommunikatoren des Landes, war bei der NordLB, später bei der Arealbank, zuletzt bei der Commerzbank. Und jetzt hat er sein eigenes Buch geschrieben. Es heißt Die Wertschätzungskette und daran sieht man, dass sich die Werte wie ein roter Faden durch sein Leben ziehen. Ich bin sehr gespannt, lieber Sven, über welche drei Werte und drei Gegenstände wir heute sprechen. Herzlich willkommen.
Lieben Dank, Andrea. Und ich freue mich wirklich, bei dir zu sein und tatsächlich auch physisch bei dir in München heute.
Das freut mich sehr. Sven, du hast auch physisch tatsächlich drei Gegenstände dabei. Ich gucke mal so ein bisschen rüber, ganz gespannt. Mit welchem magst du anfangen?
Das sind drei Gegenstände, die mir wirklich sehr wertvoll sind. Das ist ein Herz, ein goldenes Eichhörnchen und das Bild meiner Großmutter.
Sehr spannend. Also das goldene Eichhörnchen finde ich ja persönlich am coolsten. Magst du mit dem starten?
Ja, das goldene Eichhörnchen, wofür steht das? Das goldene Eichhörnchen ist mal entstanden aus einem Disput mit einer meiner Führungskräfte. Darum ging es, wo geht man hin, wie agiert man in Zeiten von Unsicherheit und kann man eigentlich jetzt eine Entscheidung treffen? Mhm. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt für mich ist, dass man Entscheidungen unter Unsicherheit treffen kann und muss. Und vor allem, dass man den Mut hat, Mut zur Verantwortung. Mhm. Und das ist einem Diskurs entstanden, wo es einfach darum ging, geht man jetzt nach vorne oder nach hinten und eine Entscheidung muss man treffen. Und darum ging es darum, mit welcher Eigenüberzeugung man andere Menschen überzeugen kann. Also das heißt, ich habe dann vehement gefordert, dass man dann darlegt den Mitarbeitern, dass man das goldene Eichhörnchen ever produziert, weil das so unglaublich starkes Produkt ist. Und wenn man selbst davon überzeugt ist, kann man auch die anderen überzeugen, einem zu folgen und sagen, alle, super, genau das Ding müssen wir produzieren. Und das war ein Synonym für ein Mut zur Verantwortung und mir ist dann dieses goldene Eichhörnchen immer wieder begegnet von demjenigen in Strategiesitzungen, weil er selbst immer wieder kommuniziert hat. Und insofern hat das für mich einfach genau dieses Symbol, wirklich Mut zu haben, Verantwortung zu übernehmen und vor allem aber auch Entscheidungen zu treffen in Zeiten hoher Unsicherheit.
Wichtige Entscheidungen, korrigiere mich, aber die sind ja fast immer unsicher. Du weißt ja nie so richtig, oder, wo es dann hingeht, weil keiner von uns hat die Glaskugel. Du weißt ja nicht, was am nächsten Tag passiert und wohin deine Entscheidung trifft, oder? Wie siehst du das?
Natürlich, aber dafür spanne ich ja einen Reflexionsraum auf, wenn ich ein Unternehmen lenke oder wenn ich Teilverantwortung habe, spiegle diese Meinung vielleicht auch habe mit vielen Menschen, die oder mit den Menschen, von denen ich auch überzeugt bin, dass sie diese Meinung spiegeln können, um dann mit einer sehr klaren Meinung auch geradeaus zu gehen. Und dafür bin ich Führungskraft, um die Verantwortung zu übernehmen. Und wenn es nicht funktioniert, muss ich auch die Verantwortung übernehmen, wenn es nicht funktioniert und auch die Konsequenzen tragen. Das gehört zu dem Job dazu.
Und du hast erwähnt, es ist aus einem Disput entstanden. Das finde ich ja ganz spannend, weil das heißt ja, dass das Leben nicht sozusagen reibungsfrei ist.
Nein,
oder?
Dafür bin ich ja auch da. Ich bin ja sozusagen, ich habe das oft genannt, Bewusstseinserweiterer in einer solchen Funktion.
Du bist also eine Droge,
sozusagen. Das hört sich gut an. Eine Droge. Nein, aber dass man einfach Reflektor ist in aller Loyalität, aber immer auch in einer kritischen Distanz bleibt zu den Menschen, zu denen man loyal ist und ihn begleitet, aber auch zum Unternehmen. Und insofern muss man auch immer wieder kritisch hinterfragen und auch sparen und sagen, also ich sehe das anders und das ist jetzt auch eine Aufgabe. Und das war ein solcher Disput oder Diskurs, der gar nicht negativ war, aber es war ein spannendes Gespräch, was wirklich noch Jahre nachhalte.
Sag mal, deine Erfahrung, du hast ja viele Jahre in verschiedenen Unternehmen verbracht. Wie sieht das denn aus, wenn eine Führungskraft nicht Verantwortung übernimmt? Weil manchmal sieht man daran ganz gut, wie es nämlich anders sein sollte. Wie sieht es denn aus, wenn jemand Verantwortung übernimmt? Auch wenn es mal schief läuft, wie du gerade gesagt hast.
Nein, ich glaube, das ist einfach wichtig. Es gibt eine klare Orientierung und ich erwarte ja auch von meiner Führungskraft, dass sie leistet. Und in dieser Leistungs, eine Leistungsbandbreite gehört es auch dazu, zu verantworten und zu entscheiden. So, wenn ich das von meiner Führungskraft fordere, dann fordert das meine Führungskraft auch von mir. Mhm. Und dann hast du insgesamt ein Leistungsvertrauen, ein gegenseitiges in die Führungskraft und in den Kollegen oder den Mitarbeitenden. Und daraus entsteht eine Vertrauensleistung. Mhm. Und ich glaube, das macht das auch aus, dass man eine Berechenbarkeit hat, mhm. dass man weiß und die Mitarbeitenden wissen, der kann entscheiden. Und auch wenn es schwierig ist, hat er ein klares Modell, zu einer klaren Entscheidung zu kommen. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was oft den Menschen ein Stück weit fehlt. Vielleicht fehlt auch nur die Kommunikation dazu. Und das gibt natürlich Orientierung. Klarheit bei aller Unsicherheit schafft immer Orientierung.
Mhm. Um es vielleicht ein bisschen konkreter zu machen, gibt es eine Situation, die du beschreiben kannst, die das nochmal illustriert, also eine schwierige Entscheidung oder eine Entscheidung, die vielleicht falsch war, wo du hinterher selber gesagt hast, Mensch, war es nicht richtig, aber ich habe die getroffen, so ist es jetzt und wir machen es jetzt anders.
Ich habe es in meinem Buch Die Wertschätzungskette auch beschrieben. Ich habe einmal eine Situation gehabt, da habe ich einfach zu schnell wahrscheinlich auch zugestimmt bestimmten Restrukturierungsmaßnahmen, wohlwissend, dass das eigentlich nicht umsetzbar war. Mhm. Schon länger her, aber das hat mich im Nachhinein immer wieder beschäftigt und das hat mich dazu gebracht, einfach immer wieder mir selber zu sagen, wenn eine solche Situation wieder entsteht, musst du von Anfang an sehr klar sagen, dass das nicht funktioniert.
Auch wenn das dein eigenes Karriere ausbedeuten würde?
Ja, natürlich. Also ich glaube, so wie ich das gehalten habe, als ich in die Unternehmen gegangen bin, zu sagen, was ist mein Credo und wenn ich hier arbeite, musst du immer in aller Offenheit die Dinge ansprechen, weil wenn du das nicht tust, fallen sie dir hinterher auf die Füße.
Und wie machst du das mit dem Eichhörnchen? Steht das auf deinem Schreibtisch oder wo ist das?
Das steht auf meinem Schreibtisch. Ich habe auch schon viele Eichhörnchen geschenkt bekommen, Eichhörnchentassen, Eichhörnchen, die glitzern und wo ich dann tagelang mit Glitzer laufe. Also wirklich sehr lustig. Und es ist schön, also es steht symbolisch auf meinem Schreibtisch, immer Mut zur Verantwortung zu haben.
Und verschenkst du es auch selbst? Also kriegen Kollegen von dir Eichhörnchen?
Das ist ein guter Anreiz, habe ich bis dato noch nicht gemacht, aber ich spreche oft darüber. Ja. Und wie gesagt, das steht bei mir auf meinem Schreibtisch und ich sehe es jeden Tag. Und es ist genauso wie der Blick in den Spiegel jeden Tag, ob du die Dinge richtig machst oder ob du dich justieren musst.
Ja, sehr schön. Du hast noch zwei andere Sachen dabei. Mit was möchtest du denn weitermachen?
Womit möchte ich weitermachen? Vielleicht mit dem Bild meiner Großmutter.
Mhm. Meine Großmutter. Beschreib's mal ein bisschen, wie sie aussieht, das Bild.
Das ist eine ältere Dame, schon, ist mit 94 verstorben. Und das war, sie sprach immer von einer, von Respektsperson, die sie oder die ihr begegneten. Dabei war sie das selber mit 45 Kilo, fast 94 Jahren, 1,55 groß. Aber sie hatte immer eine sehr dezidierte Meinung und sie war enorm liebevoll. Sie war Mensch, war aber sehr klar in ihren Gedanken und in ihrem Denken, wie man handeln muss. Und das hat mich immer berührt, weil ich wusste, konnte immer zu ihr kommen. Und das ist genau wie eigentlich wie Führungsverhalten. Ja. Mensch sein, aber dennoch sehr klar entscheiden und auch Menschen Orientierung geben. Und im Grunde habe ich das, was heißt gelernt, aber ich habe es versucht auch immer umzusetzen, wahrscheinlich mal besser, mal schlechter, aber das ist echtes Vorbildverhalten gewesen meiner liebevollen Großmutter, sehr dezidiert zu sein und deswegen habe ich dieses Bild mitgebracht, weil mich das die letzten Jahrzehnte immer geprägt hat.
Heißt das, sie war auch eine Person, die mit dir ganz klar über Werte gesprochen hat, keine Ahnung. Zum Beispiel, man soll nicht lügen, man soll nicht stehlen. Sowas? Oder war das eher subtiler?
Das war subtiler. Das war ein implizites Mitnehmen. Und gar nicht explizit über Werte zu sprechen. Aber es war, wie gesagt, liebevoll, auch in schwierigen Situationen. Aber sie konnte auch genauso sehr klar und dezidiert sein, dass man auch erschrocken war, dass sie jetzt genauso hart aussagt oder denkt. Aber dieses Wechselspiel war enorm wichtig zu wissen, die steht immer hinter dir, weil sie dich liebt. Und sie hat eine klare Meinung. Und die hat immer Orientierung gegeben. Und ich glaube, das ist genau das, was eine Führungskraft ausmacht. Die muss dich jetzt nicht lieben, aber sie muss zumindest Menschen mögen. Sie muss, was mir auch als Kernaussage wichtig war in dem Buch, erst Mensch zu sein und dann Führungskraft oder Manager, damit man immer ein Gespür hat, was den anderen angeht, was seine Perspektive ist, was ihm wichtig ist, damit man aus diesem Wechselspiel zwischen der eigenen Perspektive und der Perspektive des anderen auch einen Beziehungsraum aufmacht. Und dann entsteht auch eine Beziehungsqualität. Mhm. Und wenn ich um den anderen weiß, dann kann ich auch viel besser mit seinen Nöten und Ängsten umgehen. Und deswegen ist auch Vertrauen die Basis von allem. Mhm. Nur das ermöglicht genau diese Beziehungsqualität.
Wenn du dir vorstellst, du sprichst mit jemandem, der keine solche Großmutter hatte, wie würdest du erklären, wie man das schafft, diese andere Perspektive einzunehmen, menschlich zu sein? Wie macht man das?
Sebastian Köppel, das ist der langjährige Chef von Bäckers Beste.
Mhm. War hier auch schon im Podcast.
Ja, hey, genau, ich weiß. Hat auf einem Werteforum bei der KfW mit der Melanie Kehr sehr eindrucksvoll gesagt, ich muss die Werte meiner Mitarbeiter kennen, damit ich sie führen kann. Mhm. So, und ich glaube, ist immer auch die Frage, führe ich distanziert oder mit Nähe? Mhm. Und ich bin jemand, ich mag Nähe, ich mag das. Es ist auch wichtig, eine Nähe zu haben. Ja. Ich möchte wissen, wenn jemand ein krankes Kind zu Hause hat. Ich möchte wissen, wenn er einen kranken Paten hat. Weil dann kann ich auch das Verständnis dafür aufbringen und kann mich auch sozusagen in der gebotenen Nähe, die immer davon abhängt, wie derjenige das mag, auch sozusagen ihn begleiten. Mhm. Und das ist mir enorm wichtig, genau jemanden begleiten zu können, vertrauensvoll begleiten zu können. Und ich öffne mich auch. Also ich habe es neulich erzählt, ich hatte auch eine schwierige Situation bei meiner letzten Funktion privat. Und da sind mir wirklich vor einer großen Anzahl in einer Townhall, in einem Teams-Meeting auch die Tränen runtergelaufen. Das macht mich aber nicht schwach, sondern das war eine Situation, die mich enorm emotional berührt hat. Mhm. Aber das heißt nicht, dass ich sozusagen nicht klar das Ziel im Fokus habe, was uns alle betraf und wir diesen Weg dann auch gegangen sind. Mhm. Und wenn ich mich öffne, vielleicht trauen sich dann auch die Mitarbeiter, sich zu öffnen. Das heißt, wenn die Führungskraft nahe ist und auch eine Bereitschaft hat, sich als Mensch zu zeigen, dann geht das auch andersrum. Und wenn wir uns als Menschen begegnen, dann haben wir ein ganz anderes, vielleicht ein anderes Miteinander, ein anderes Gefühl für den jeweils anderen und können auch ganz anders miteinander umgehen.
Absolut. Ich wollte dich mich gerade fragen oder zumindest das Thema aufbringen, dass es natürlich einfacher ist, je kleiner die Teams sind, je näher du tatsächlich auch mit jedem Einzelnen sein kannst. Und für CEOs oder für Führungskräfte mit großen Teams, das ist natürlich unglaublich schwierig. Aber die Situation, die du gerade geschildert hast, erfordert natürlich das Eichhörnchen, nämlich ganz schön Mut. Das ist ja nicht einfach, vor hunderten Leuten oder vor mehr als 20, sag ich mal, sowas teilen, was persönlich ist, was schwierig ist, oder?
Ja, ich glaube, das wahrscheinlich war das auch gar nicht so geplant. Aber weißt du, wenn du Emotionen hast, die dich enorm berühren und die kommen raus, dann sind die draußen.
Ja.
So, und ich muss mich dafür nicht schämen. Wenn jemand das so sieht, dann ist das seine Sichtweise, wenn er das so empfinden würde. Ich habe davor keine Angst. Ist das passiert. Und es zeigt nur, dass ich auch Mensch bin und dass ich dann auch ein Verständnis für alle anderen habe. Und deswegen, ich glaube, man braucht sich seiner Emotionen nicht schämen, weil Menschsein und eine klare Zielfokussierung schließen sich gegenseitig nicht aus. Ja. Und vielleicht zeigt es auch ein bisschen, dass Führungskräfte eine Seele haben sollten, im wahrsten Sinne des Wortes, und dass sie vor allem auch Seele für die Mitarbeiter sind. Und das ist ein Begriff, den man wahrscheinlich normal nicht nutzt. Und ich hatte neulich ein ganz spannendes Gespräch im Rheingau, da wo ich wohne. Und da sagte jemand zu mir, Geist und Seele fehlt oft in den deutschen Unternehmen. Und ich glaube, wir betrachten viel zu sehr Zahlen, Excel-Tabellen, sind zahlenorientiert. Ich glaube, wir müssen wieder viel mehr zurückzukommen in eine richtungsweisende, kulturprägende Führungsart. Und dazu gehört auch Geist, also über den Tellerrand hinausblicken, sich anderen Dingen auch widmen und einfach ein Stück weit Seele sein. Die Frage ist, ob viele Führende Seele sein wollen. Und die Frage ist auch, ob viele Führende sich bewusst sind oder sein sollten, dass sie eigentlich eher Vorbilder sein sollten, weil Vorbilder haben die Eigenschaft, Mensch zu sein.
Wobei viele ja auch, also eigentlich ist doch fast jede Führungskraft ist automatisch Vorbild, ob sie will oder nicht. Die Frage ist halt, bist du ein gutes Vorbild oder ein schlechtes?
Ja gut,
nicht? Du kannst ja gar nicht dagegen wehren.
Genau, wenn du nicht kommunizierst du ja trotzdem.
Natürlich.
Und hier ist es genauso. Natürlich geht das ins Negative wie ins Positive. Aber ich glaube, das Schöne ist doch wirklich, wenn du dir bewusst bist, was du für einen prägenden Charakter in das Unternehmen hinein hast, dann ist es auch wichtig, dass du als, ich sag jetzt mal, als Geschäftsführer, CEO oder Vorstand den Menschen im wahrsten Sinne des Wortes auch einen Augenblick schenkst, also sie anschaust, wenn du ins Unternehmen gehst, wenn du den Menschen, die Menschen grüßt und ihnen auch durch eine solche Positivkommunikation zeigst, dass du manchmal auch die große oder kleinere Last, die du gerade trägst, gut tragen kannst und auch in schwierigen Zeiten mit Zuversicht durchs Unternehmen gehst, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, ja, absolut. Absolut. Und was ich auch spannend finde an dem Thema, das du aufgeworfen hast, ist dieses Implizite. Das ist ja, wir haben beide Kinder, wir wissen ja, Erziehen geht ja nicht durch Worte, sondern
Vorleben.
Die Kinder, genau, umarmen dich nach. Und so ist es halt in vielen Kontexten. Also wenn man zum Beispiel sagt, ich bin total offen für Kommunikation, lässt aber nie Fragen zu, ist schwierig. Ne?
Nein, das ist wichtig, ich glaube.
Spricht sich dann.
Deswegen ist auch, du musst, die Frage ist, bist du empathisch? Also magst du gerne auch mit den Menschen interagieren? Du brauchst einfach eine radikale Offenheit. Ja. Davon bin ich überzeugt. Und du musst auch als Führungskraft eine Meinung haben. Auch eine politische Meinung übrigens in den heutigen Zeiten. Da kommt eigentlich keiner dran vorbei, weil Corporate Political Responsibility ist genau das Thema. Du musst, finde ich, eine Meinung haben. Ich glaube, in einer Befragung zu 22 habe ich gelesen neulich, stand drin, dass die Menschen immer noch ihren Unternehmen in der Aussage am meisten glauben, ist es zwar gesunken, dass man sozusagen auch dem eigenen Unternehmen glaubt, aber immer noch
mehr als
mehr. Und dieses Fund müssen wir ja nutzen,
ja, absolut.
Sozusagen die Mitarbeiter oder Mitarbeitenden mitzunehmen, auch in einer politischen Meinung. Und wenn du ihnen nur sagst, bitte geht zur Wahl, wir müssen alle Teilhabe in dieser Demokratie haben.
Das stimmt. Deutsche Unternehmen sind ja sehr zurückhaltend und ich sage jetzt mal in Klammern vielleicht auch gewesen, weil man hat in den letzten Wochen, Monaten doch einige Kampagnen gesehen. Wie guckst du da drauf? Ist es genug? Wünschst du dir mehr? Wie siehst du das als Kommunikator?
Ich glaube, da passiert tatsächlich was und das ist auch richtig so. Wir können uns da nicht wegducken oder sagen, die Politik wird ihrer Verantwortung nicht gerecht. Ich glaube, Politik und Wirtschaft müssen in solchen Zeiten Hand in Hand gehen und sich den Herausforderungen stellen. Und ich glaube, eine Minimalanforderung an jemanden, der 5, 50 oder 500.000 führt, ist doch, dass man sagen kann, geht bitte zur Wahl. Diese Demokratie lebt davon, dass wir alle mitmachen und Teilhabe haben, weil jeder hat ein Stück Macht in der Hand.
Schwieriger wird es natürlich, wenn es dann schon um explizitere Aussagen geht, zum Beispiel gegen Rechtsextremismus, gegen gewisse Parteien. Das wird dann schwieriger, oder?
Das, glaube ich, liegt ja im Ermessen eines jeden Einzelnen. Wir haben ja die Beispiele in Deutschland, die das aufzeigen. Und ich glaube, da gibt's kein, das ist richtig, das ist falsch. Das muss jeder für sich wissen. Aber ich glaube schon, dass man sich, wenn man Bürger dieses Landes ist, hat man Teilhabe und ein Stück Macht in der Hand. Wenn du ein Unternehmen führst, bist du sozusagen Unternehmensbürger. Da führst du Menschen aus dieser Demokratie. Du führst ein Unternehmen, was ja sich nicht als Untertasse darstellt, was mal von Ort zu Ort fliegt, aber mit dem Rest nichts zu tun hat, sondern du musst das Unternehmen gesellschaftspolitisch verorten.
Ja.
Gesellschaftlich, aber auch politisch.
Ja.
Insofern kommst du gar nicht dran vorbei, aber jeder muss natürlich wissen, wie weit er das macht, wie dezidiert und wie klar er in der Aussage ist.
Bringt uns auch zum Eichhörnchen, zum Thema Mut.
Mut zur Verantwortung.
Ja.
Auch zur politischen Verantwortung, auch zur gesellschaftlichen, genau sozusagen da reinzugehen. Und ich habe das Gefühl, wir machen irgendwie einen Rückschritt in den letzten 20 Jahren, weil alle aus den gesellschaftlichen Dingen sich, nicht alle, aber viele sich zurückziehen. Wir müssen wieder viel mehr gesellschaftspolitisch aktiv werden in allerlei Richtungen. Und das zeigt einfach die Zeit im Politischen, aber wir müssen uns auch gesellschaftlich engagieren. Für die Schwachen, aber auch für die Kunst und die Kultur, weil da haben sich auch viele rausgezogen.
Ja, ja, das ist richtig. Aus Kostendruck und aus tausend anderen Gründen.
Thema Stakeholder-Ansatz oder Shareholder-Ansatz.
Ja.
Und ich glaube, wir müssen uns über die Steuerlast hinaus entsprechend auch sozusagen verantwortlich zeigen.
Ja, das ist recht. So, mit Blick auf die Uhr, du hast aber noch einen wunderschönen dritten Gegenstand, in dem sollten wir auch noch kurz besprechen.
Der dritte Gegenstand ist ein Herz aus Rosenquarz.
Wow.
Das steht einfach dafür, dass wir immer jeden Tag daran denken, wie schön es ist, Menschen um sich zu haben, die man lieb hat, die man liebt, wie wichtig die sind, weil das diejenigen sind, die zu einem stehen. Dieses Rosenquarzherz habe ich von meinem Sohn. den ich über alles liebe. Das Buch ist ihm ja auch gewidmet mit einer Widmung, weil er mich wirklich bereichert.
Und er hat dir das geschenkt?
Er hat mir das geschenkt.
Wie kam es dazu? Erzähl mal.
Wir schenken uns immer Herzen in unterschiedlichster Form,
okay.
Weil es auch schön ist, zu zeigen und zu fühlen, dass wir uns gegenseitig lieben.
Ja.
Schön. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und sein Name heißt etymologisch Geschenk des Himmels.
Wow.
Und das ist er auch. Und insofern ist es schön, sich das auch immer wieder zu zeigen, immer wieder zu sagen. Übrigens auch seinen Kindern zu sagen, dass man seine Kinder liebt und die Menschen, die man liebt. Weil wir haben viele Menschen um uns in konzentrischen Kreisen. Aber wir sagen viel zu oft oder viel zu wenig wahrscheinlich denen, die uns sehr, sehr nahe sind, dass wir sie lieben oder lieb haben.
Mm.
Und das ist ein besonderes Geschenk. Das ist ein wirklicher Wert.
Mm.
Und das ist wahrscheinlich das Wertvollste, was wir haben.
Absolut. Ja. Das kann man nicht mehr toppen, Sven.
Nein, aber das ist auch das Schönste. Immer wieder das zu wissen und dass das Herz voll ist.
Ja.
Voll Liebe.
Absolut. Und das ist ja auch was du in die Tasche stecken kannst und immer mitnehmen kannst, egal was du sonst am Tag machst. Ne?
Das habe ich übrigens auch.
Wenn du Meetings bist oder sonst was machst.
Ne? Also wenn mir demnächst jemand begegnet wird mit einem ausgebeulten Tasche hier, Seitentasche von meinem Anzug, dann weiß man genau, da ist dieses Rosenquarzherz drin. Und dann hole ich das auch raus und zeige es auch.
Ich bin gespannt, wenn er dir mal irgendwann so ein großes, geschnitztes Herz schenkt, was du dann machst. Dann läufst du mit einem Herz unterm Arm.
Wir haben ganz viele Herzen, in ganz unterschiedlichen Formen, aber das ist das, was am das perfekt in die Tasche passt.
Hervorragend. Sven, ich habe das Gefühl, das war ein wunderbares Schlusswort, außer du möchtest noch was hinzufügen. Haben wir irgendwas ausgelassen?
Ja, eins.
Dann schieß los.
Das ist die 45. Folge. Dir zu danken, dass du diesen Podcast machst seit 4 Jahren und bald im 5. Jahr und dass das nicht selbstverständlich ist, dass du das für die Wertekommission machst. Und deswegen habe ich dir im Namen des Vorstandes ganz lieb zu danken. Es ist nicht selbstverständlich und fühl dich einfach durch die Glasscheibe festgedrückt.
Ganz, ganz herzlichen Dank, Sven. Wobei ich sagen muss, mir ist das so eine Freude. Es ist quasi jede Folge ein eigenes Herz für sich, weil das wunderbare Menschen sind, die hier sprechen, die wir hier sozusagen ja auch einer größeren Öffentlichkeit präsentieren, aus vielen Gründen. Deswegen macht mir das so unglaublich viel Spaß und Freude.
Ja, danke dir.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership ist eine Produktion von Aldente Entertainment. Produktionsleitung David Meadows-Fertig. Postproduktion Ferdinand Kreuzer. Werte und Leadership ist ein Podcast für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.